Also. Man muss schon Zeit konsultieren und rechnen, weil wir dafür über alles predigen, außer über eine Stunde. Oder wie ist das bei euch? Gut, zuerst mal eine Frage. Gibt es Leute, die froh wären, wenn ich Hochdeutsch würde reden? Gibt es Leute, die besser Hochdeutsch verstehen als Schweizerdeutsch? Oder kann ich auf Schweizerdeutsch weitermachen? Sonst bitte jetzt melden oder für immer schweigen? Nein, das sagt mir noch jemand anders. Okay. Ja, da sind wir schon ein bisschen weit genug. So. Ich wollte euch eigentlich zuerst fragen, kennt jemand die Jahreslosung von diesem Jahr? Das ist ein bisschen witzlos, wenn sie schon da vorne steht, oder? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das ist für uns natürlich Programm. Compassion heisst auf Deutsch Barmherzigkeit. Das ist unser grosses Anliegen. Das ist das, was wir machen, was wir praktizieren, was wir verbreiten wollen, auch in der Gemeinde. Und da sind wir genau im Auftrag von Jesus Christus. Und das nächste Bildchen, das muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil Dani hat ja schon etwas gesagt. Ich habe Familie und zwei Enkelkinder. Und das ist eben meine Frau Sheila, da sehen Sie noch live, irgendwann ist da vorne. Und das sind unsere zwei Enkel. Das ist jetzt nicht mehr ganz das neueste Fotos. Die sind fangen sich etwas älter geworden, sind etwas über ein Jahr alt, oder ja, so ein Viertel. Und Robin und dann noch Sophia. Es geht ihnen gut. Es geht ihnen wunderbar. Sie sind gesund und gefräsig. Sie haben ein gutes Zuhause. Sie haben Eltern, die sie lieben. Und sie haben medizinische Versorgung. Sie haben eigentlich alles, was sie brauchen. Irgendwann können sie in die Schule gehen. Das ist eigentlich schon ganz klar, oder? Und keine Hindernisse im Weg. Wunderbar. Es gibt allerdings auch weltweit etwa 385 Millionen Kinder, die es nicht so gut haben wie sie. Die in konstanter Not leben, die unter dem Existenzminimum leben, unter einem extremen Armutslimit. Und um die geht es heute. Unsere Mission ist es eigentlich, weltweit Kinder aus der Armut, aus der extremen Armut heraus zu befreien, in Jesu Namen. Das ist unsere Mission seit über 60 Jahren. Compassion ist ziemlich ein älteres Werk. Und wir arbeiten nach drei verschiedenen Grundwerten. Der erste ist Jesus im Zentrum. Ihr habt es schon gehört, Kinder in Jesu Namen aus Armut befreien. Wieso Jesus im Zentrum? Das hat mehrere Gründe. Einerseits ohne Jesus. Ihr kennt den Bibelvers, wenn man ein Haus ohne Jesus baut, dann baut man umsonst. Also ohne Jesus bringt es gar nichts. Aber es ist auch so, wenn man die Leute fragt, die arm sind, es hat einmal so eine Umfrage gegeben, was das denn wirklich für sie bedeutet. Und interessant ist, dass 10% von denen, die wirklich in extremer Armut sind, sagen, dass Mangel an Geld, Mangel an Dingen, ihr grösstes Problem sind. Die anderen 90%, also 9 von 10 von diesen Betroffenen, sagen ganz andere Sachen. Sie sagen, Armut bedeutet Wertlosigkeit. Armut bedeutet Identitätslosigkeit. Armut bedeutet Zukunftslosigkeit, Perspektivenlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Du bist niemand. Du hast null Chancen. Dein Vater ist irgendwie in diesem Slum geboren und ist Drogendealer geworden. Deine Mutter ist in diesem Slum geboren, ist Prostituierte geworden. Es ist ein Glück, dass du überhaupt einmal 5-jährig geworden bist und das überlebt hast. Und jetzt als Junge da wird dir wahrscheinlich das Gleiche blühen wie deinen Eltern. Aber da rauskommen wirst du sicher nie. Das ist so die Botschaft von der Armut. Hoffnungslosigkeit. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir Jesus reinbringen, weil, oder? Kolosser 1, 27, Bibelkenner unter euch, was steht dort? Okay, ist ein bisschen überraschend. Dort steht, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Hoffnung, wir haben es hier auf dem Plakat, Hoffnung ist stärker als Armut. Hoffnung in Jesus bringt die Menschen daraus raus. Das heisst, wenn 9 von 10 betroffenen Armen sagen, sie sagen hoffnungslos, das sei ihr das grösste Problem, mit Jesus können wir das Problem beheben. Weil Jesus gibt uns die Hoffnung. Die von euch, die wiedergeboren sind, die Jesus nachfolgen. Ich nehme das sind etwa hoffentlich alle. Und sonst redet mal mit eurem Pastor. Der merkt, oder? Jesus gibt diesen Halt ins Leben hinein, wo ganz etwas anderes ist, als alles andere, was wir sonst weltlich kennen. Das ist das, was uns Substanz gibt. Das ist das, was uns auch in schwierigen Situationen daraus rausläuft. Jetzt sollte ich nicht anfangen zu predigen. Ich bin erst beim Vorstellen. Okay. Wo sind wir gewesen? Zweitens, Kinder im Blickpunkt. Kinder sind die, die am stärksten von Armut betroffen sind. Das ist weltweit so. Kinder sind Opfer von Missbrauch, Ausbeutung, Zwangsarbeit, Kinderprostitution, Kindersoldaten, Menschenhandel, Vergewaltigung, Teenager-Schwangerschaften. Also man könnte hier noch sehr vieles aufzählen. Die Liste ist sehr lang. Kinder sind Opfer. Kinder sind wehrlos. Kinder brauchen Schutz. Sind schutzbedürftig. Und darum ist unser Fokus auf Kinder gesetzt. Und natürlich nicht zuletzt folgen wir damit auch Jesu Vorbild, wo sagt, dass Kinder viel wert sind und dass wir uns um sie kümmern sollen. Und das Dritte, wir arbeiten mit Gemeinden als Partner. Wir sind nicht eine Organisation, die irgendwo so Ableger hat und die sind dann oder mit Organisationen zusammen da irgendwo in der Welt, sondern es sind überall Kirchen, Gemeinden, wiedergeborene Christen, die diese Kinderzentren führen. Das sind über 8'000 Kinderzentren in diesen verschiedenen Ländern. Und hier sehen wir zum Beispiel, ja, das sind jetzt die Länder in Blau, wo auch die Kinderzentren stehen. Das sind über 2,2 Millionen Patenkinder, die in diesen Ländern unterstützt werden. Das sind doch ziemlich viele. Es geht ein bisschen über eine Gemeindegrösse hinaus, was den Kinderdienst betrifft. Und darum sind es so viele Kirchen und Gemeinden. Die haben Kinderzentren, wo sie zum Teil 350, 400, 450 bis zu 600 Kinder haben, wo sie einmal in der Woche betreuen, und zwar Vollgas. Das sind Menschen aus diesen Kirchen, aus diesen Gemeinden, die sich um die Kleinen kümmern. Und jetzt in der Pandemiezeit, wo es leider vielen Orten immer noch nicht möglich ist, dass man die Zentren besuchen kann, schauen die Mitarbeitenden, dass sie die Kinder heim besuchen können, dass sie schauen, dass sie genug zu essen haben, dass sie genug Hygieneartikel haben, dass sie etwas lernen können, wenn die Schulen geschlossen sind und so weiter. Und das Ziel ist eigentlich, dass man die Kinder begleiten kann und aus der Armut herausholen mit genug Nahrung, mit medizinischer Versorgung, mit Schulbesuch und all dem, damit sie sich selbst und ihnen Jesus Christus zeigen, damit sie zum Glauben kommen, damit sie sich selber können und ihre Familie aus der Armut heraus befreien. Und das sehen wir, wie das auch immer wieder passiert. Das ist etwas Wunderbares. Die Sache kostet natürlich etwas und das wird zahlt von Paten aus diesen Ländern, die hier grün eingezeichnet sind. Und da möchte ich geschwind etwas über Südkorea sagen. In Südkorea hat die ganze Arbeit angefangen. Er war ein Evangelist von Amerika, Edward Swansea, irgendwie so. Und der ist dort hergegangen und hat Kinder auf der Strasse gesehen. Die sind verhungert. Die sind einfach dort gelegen und sind gestorben. Und dann hat er gesagt, also Gott hat ihm wie einen Tritt gegeben und hat gesagt, mach etwas. Und er hat Geld gesammelt und hat dann den Kindern probiert, ein Obdach zu geben und sie zu ernähren. Und das ist dann weitergegangen, dann hat er noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Und dann hat er ein paar Kinder mehr dazu tun. Und so weiter. Und dann hat er irgendwann weg müssen, hat das irgendjemandem übergeben und gesagt, ich werde dich unterstützen. Und daheim in Amerika hat er dann 5 oder 10 Leute gefunden, die gesagt haben, und ich gebe monatlich einen Betrag. Und so ist das gewachsen. Auf 2,2 Millionen Patenkinder weltweit. Und hier in Südkorea, wo das angefangen hat, das Land ist dann irgendwann getrennt worden, Norden, Süden. Und dann ist der Süden, hat sich entwickelt. Und irgendwann sind sie an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, danke vielmals Compassion, wunderbare Arbeit, aber wir brauchen das jetzt nicht mehr, wir sind selber stark genug. Gut, Compassion hat sich zurückgezogen, aber es ist auf der Liste. Wieso? 2 Jahre später sind sie wieder gekommen und haben gesagt, hey Compassion, wir sind jetzt so gesegnet, dass wir wieder andere segnen können. Also der Kreis hat sich gefüllt. Wir sind jetzt in der Position, wo wir selber Patenkinder unterstützen können. Und das ist eigentlich das Ziel, dass das mit jedem von diesen blauen Ländern passiert. dass sie grün werden auf dieser Liste. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber es ist nicht unmöglich, wie wir sehen. Ja, kennt jemand eines von diesen Kindern? Dieter, welches kennst
du?
Der Jaffet. Der Jaffet in Thailand. Das ist mit der Eva. Okay, ich löse das Rätsel. Das sind zwei Patenkinder von der FEG Leimetal. Also zwei Leute von euch sind Paten für diese Kinder. Und ich möchte euch einfach mal ganz herzlich Danke sagen. Ihr habt noch nicht sehr viel mehr Patenkinder können haben bisher, weil ihr vielleicht gar noch nicht von dieser Organisation gewusst habt. Aber das ändert sich heute Morgen, darum bin ich auch da. Gut, wir schauen sehr genau, was mit diesen Kindern passiert. Die haben seit Beginn ihrer Patenschaft 2630 Stunden im Kinderzentrum dürfen sein und dort gefördert werden. Sie haben 329 Mahlzeiten bekommen. Sie haben je eine Bibel bekommen. Sie haben 5 medizinische Untersuchungen bekommen. Immer zum Schauen, dass sie gesund sind. Und wenn es mal ein Problem gibt, dann können sie selbstverständlich ins Spital oder zum Arzt und dort die Behandlung bekommen. Alles zahlt von der Patenschaft. In den letzten 12 Monaten sind 2 Briefe von den Paten übergegangen und 3 Briefe sind zurückgekommen von den Kindern. Und das ist eigentlich, ja schon, ich meine, es ist nicht eine überragende grosse Anzahl von Paten, die man hier schon mal zeigen kann, aber es zeigt eine schöne Balance, dass eigentlich Paten und Kinder gleich viel etwas schreiben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, da sagt der Sheila am Schluss noch etwas dazu. Ja, eine Patenschaft kostet 42 Franken im Monat. Das ist 1,40 Franken pro Tag für eine Familie, die weniger als 1,90 Franken pro Tag zum Überleben hat. Und wenn ich sage 1,90 Franken pro Tag, dann ist das nicht irgendwo in Bolivien, Burundi, Bangladesch, irgendwo, sondern dann ist das der Wert, den wir hier in der Schweiz als 1,90 Franken kennen und die Kaufkraft, die das hat. Wer von euch kann mit 1,90 Franken überleben? Pro Tag. Es ist schlicht nicht möglich. Und mit sehr wenig Geld, mit noch weniger als die nötig hätten, könnten wir einer so einer Familie das Leben retten. Und das ist etwas ganz Grossartiges. Was das jetzt bedeutet, für die Einzelnen, das sehen wir in einem kurzen Filmclip, den wir jetzt werden abspielen.
In einem Slum zu leben, ist so wie als Frosch in einem Brunnen zu leben. Für dich existiert kein Leben außerhalb. Aber Veränderung ist möglich. Ich weiß das, weil ich es selbst erlebt habe. Als kleiner Junge habe ich Menschen gesehen, die verhungert sind, Menschen, die litten, Menschen, die machtlos waren und sich nicht selbst helfen konnten. Als ich Teenager war, starb mein Vater an Malaria.
One day. Everything changed.
Eines Tages hat sich für mich und meine Familie alles verändert. Ich habe durch Compassion einen Paten bekommen. Es war aufregend, ins Kinderzentrum zu gehen. Jeden Tag haben wir gutes Essen bekommen und lernten Fähigkeiten fürs Leben. Wir haben gesungen und getanzt. Es war ein sehr glückliches Umfeld und wir fühlten uns geliebt. Ich habe meinen Paten nie persönlich getroffen, aber er hat mir regelmäßig Briefe geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er mich liebt, für mich betet und ich ihm wichtig bin. Dadurch fühlte ich mich geliebt und wertvoll. In meinem Viertel mit 10.000 Menschen war ich das erste Kind, das zur Schule gehen konnte. Ich erinnere mich gut daran, wie ich meinen Eltern beigebracht habe, ihre Namen zu schreiben. Normalerweise ist das ja andersrum. Compassion hat mir ein Stipendium ermöglicht. Dadurch konnte ich zur Universität gehen. Und im Dezember 2014 habe ich mein Masterstudium in internationaler Betriebswirtschaft mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich bin nun selbst Pate. Ich freue mich darauf, ihr Briefe zu schreiben, sie zu unterstützen und mit ihr gemeinsam zu sehen, wie sie aufblüht und sich und ihre Familie aus der Armut befreit. Um ehrlich zu sein, es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie mein Leben ausgesehen hätte und wo ich jetzt sein würde, wenn er sich damals nicht entschieden hätte, mein Pate zu werden.
Der Gianni ist gerettet worden. Er hat das Glück gehabt, dass er von diesen Compassion-Mitarbeitern vor Ort ausgewählt worden ist, um in das Zentrum zu dürfen. Und er hat das Glück gehabt, dass er einen Paten gefunden hat, dass irgendjemand gefunden hat, jawohl, der Bub will ihn unterstützen. Und das ist aus ihm geworden. Er war auch schon in der Schweiz. Thomas Kille hier in der Nähe, Basel, hat er auch schon geredet. Und nächstes Jahr wird er auch wieder kommen. Und ja, vielleicht könnt ihr ihn dann mal live spüren, sehen, erleben. Das ist eine ganz, ganz eine tolle Sache. Er ist dankbar, dass das möglich war. Und das zeigt eigentlich etwas, die Patenschaften zeigen etwas. Das ist ein wunderschöner Ausdruck vom Lieb Christi weltweit, wie man zusammen mit sehr wenig Aufwand sehr grosse Wirkung haben. Und das ist das Prinzip der Patenschaften. Niemand muss irgendwie die Sprache lernen und nach Indien reisen und dort, weiss nicht was noch, sich einschaffen, bis man endlich Missionar sein kann und dann probieren, die Leute zu erreichen. Und dann wird man krank und muss wieder heim. Dann fällt die ganze Sache mit jemand anderem von vorne an. Nein, wir arbeiten mit den Leuten vor Ort, die eigentlich schon dran sind, die diese Arbeit bereits machen. Und wir können das von daheim aus unterstützen. Das ist minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Tolle Sache. Habt ihr gewusst, dass eigentlich jeder 10. Bibelvers im Durchschnitt etwas über Armut und Gerechtigkeit sagt? 10% von der ganzen Bibel. Im Lukas-Evangelium ist es eigentlich 20%, also zwischen Taufe und Kreuzigung von Jesus. Es ist eine enorme Dichte von dieser Botschaft von Barmherzigkeit und von Gerechtigkeit und von den Armen. Jesus liegt die Armen sehr stark auf dem Herzen. Das spürt man immer wieder durch die ganze Bibel durch. Das sieht man auch an Stellen, wo man es gar nicht so erwartet. Zum Beispiel in den Endzeitreden. Weiss jemand, wo die Endzeitreden stehen in der Bibel? Matthäus, jawohl. 24, 25, hey, 100 Punkte, jawohl. Der Mensch hat das Kaffee verdient, noch einen. Gut, jawohl. Ja, ist gut, wenn wir uns ein bisschen auskennen in der Bibel, oder? Das ist immer wertvoll. Also, Matthäus 24, 25, was ist der Kontext? Die Jünger fragen Jesus, hey, was passiert, wenn du wiederkommst? Und dann erklärt Jesus da ein paar Sachen und bringt ein paar Details, die man auf denen, aber auch auf die Zukunft anwenden kann und so. Alles ein bisschen verwirrend. Aber dann bringt Jesus 3 Gleichnisse und sagt, eigentlich in allen 3 Gleichnissen genau das Gleiche. Er sagt, seine Botschaft ist, seid parat. Seid parat! Seid parat! Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und nachdem kommt der Höhepunkt, wo Jesus da von dem Moment redet, wenn er vor der Welt, wenn die ganze Weltbevölkerung von allen Zeiten vor ihm wird versammelt sein. Und dann wird er eine Rede halten. Und da denkt man doch, jetzt kommt die absolut wichtigste Sache, die total wichtige Rede, wo Jesus will, dass alle Menschen sie hören und wirklich begreifen. Jetzt hat er noch eine Möglichkeit, zu allen Wünschen miteinander zu reden. Was ist ihm so wichtig, dass er das denen wird sagen? Um was wird es da gehen? Lesen wir es mal nachher. Matthäus 25, vom Vers 31 an. Da steht, wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, also Jesus, in seiner Herrlichkeit. Und alle heiligen Engel mit ihm. Hey, das ist im Fall wie Weihnachten nur ein kleines Schauspiel dagegen mit den Engeln, den Hirten auf dem Feld. Alle heiligen Engel mit ihm, wenn ich das mal vorstellen. Boah, wie das wird aussehen, das geht eine Party. Ha! Und dann geht es weiter. Wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen? Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und wenn in eurer Bibel Schafe und Ziegen steht, dann lasst euch nicht durcheinander bringen. Es geht doch nicht um zoologische Feinheiten, sondern es geht um die Sache der Unterscheidung. Okay. Wer sind die? Da kommt es im Vers 34. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Aha, das sind die gerecht gesprochen, das sind die Gläubigen. Er sagt, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Hey, das ist doch der Moment, wo wir darauf warten, oder nicht? Wir haben schon vorher irgendwo da hinten gebetet miteinander, sind ein paar dabei gewesen. Und dort ist schon das Thema vorgekommen, Jesus wird wiederkommen. Halleluja. Halleluja, er kommt. Er ist unterwegs und heute ist er näher. Heute sind wir dem Punkt näher wieder noch gestern. Und jetzt wieder vorher. Er kommt. Und der Moment, wenn er wird zu dir schauen und sagen, hey du, komm rein in mein Reich. Du bist aus der Welt. Du gehörst mir, mein Blut hat zahlt für dich, du darfst einfach reinkommen. Das ist doch der Moment, wo wir darauf warten, oder? Oder bin ich der Einzige? Wer wartet drauf? Wer freut sich drauf? Yeah, Halleluja, das ist doch gut, jawohl. Entschuldigung, manchmal drückt das Pfingstler ein bisschen durch. Nein, entschuldige mich nicht dafür. Ja, okay. Gut. Dann geht es aber weiter im Text. Jetzt werden die Leute beschrieben. Folgendes. Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Oder wann haben wir dich als Fremden gesehen und dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Mit anderen Worten, die Leute reden und sagen, Jesus, keine Ahnung von was, dass du da redest. Und Jesus sagt, der König wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wow. Und nachher kehrt sich die ganze Sache um. Dann redet Jesus über die anderen Leute, die das alles nicht gemacht haben. Und dann im Vers 50 steht, was ihr für einen dieser meinen geringsten, nicht Brüder, sondern allgemein, nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Soweit klar, oder? Bibeltext. Es ist doch erstaunlich, dass Jesus in dem Moment, wo sich die Weltgeschichte so zusammenfaltet, über Barmherzigkeit redet, den Armen gegenüber. Wir müssen vielleicht mal kurz abgrenzen. Es geht nicht darum, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass die Gutes tun, in den Himmel kommen und die anderen nicht. Bitte merken. Sonst müsst ihr mit dem Paulus zusammen im Galaterbrief rufen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Ist er aber nicht. Der hat da das Kreuz da vorne. Was heisst das? Ist es ein Folterwerkzeug? Ja. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir gerettet sein können. Unsere Rettung basiert einzig und allein auf der Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist und wir aus dem Glauben können annehmen. Sind ihr einverstanden? Gut, sonst müsst ihr jetzt nämlich anfangen evangelisieren, aber ich habe noch eine andere Botschaft. Okay. Aber um was geht es denn in dem Text? Es geht darum, dass die beiden Gruppen beschrieben werden. Ihre DNA wird quasi aufgeschlüsselt. Sie werden beschrieben. Sie werden definiert. Es wird uns gezeigt, was das für Menschen wirklich sind. Und was Jesu Herzensanliegen ist. Die einen sind barmherzig, die interessieren uns natürlich mehr, weil wir uns ja schliesslich mit denen identifizieren, oder? Aber was heisst das? Wenn du für das Ehepaar einkaufen gehst, wo jetzt gerade irgendwie das Auto zusammengebrochen ist und sie sind weiter weg oder keine Ahnung, und dann eine Hilfeleistung gibst. Oder wenn du den Nachbarn mit einer grossen Not zulässt und für sie betest, wenn du für einen kranken Freund betest, wenn du einem Arbeitslosen Nachbar nebenan mal zwei Packungen Lasagne vorbeibringst. Das ist doch die Art von Gottesdienst. Das ist doch das, was Jesus sagt, seid barmherzig den Bedürftigen gegenüber. Das ist Jesu Anliegen. Damit dienen wir einem Geringsten. Und wenn wir einem Geringsten dienen, dann sagt Jesus, dann dienen wir ihm. Dann ist das Dienst an Jesus. Jesus ist Gott, also Dienst an Gott, gleich Gottesdienst. Und das Übrigens nicht nur am Sonntag. Und wisst ihr, was das Beste ist an dieser Art von Gottesdienst? Es braucht nicht einmal eine theologische Ausbildung dazu. Das kann jeder machen. Und da sind wir gefordert. Also wisst ihr, zum Beispiel mit der Kleidersammlung. Wenn ihr alte Kleider habt, die ihr nicht mehr braucht, was macht ihr mit denen? Ich gehe Abfallsack, Marke drauf, raus. Ehrlich? Habe ich etwas gehört? Sammlung? Okay, und was passiert denn mit denen? Osten. Okay, irgendwo zu armen Leuten, die das nötig haben. Durch HMK oder Licht im Osten oder weiss nicht was, AVC, was es für Organisationen gibt. Hey, das ist super. Also, aber das ist doch eigentlich normal für uns alle, oder? Das ist so etwas von logisch, dass wir das so machen. Aber Jesus sagt genau das, der hat die Nackten bekleidet. Aber für uns sind die Hilfeleistungen so schnell vergessen und so nebensächlich irgendwie. Aber wir dürfen wissen, dass für Jesus, der König von allen Königen, dass das ganz wichtig ist und dass er diese Sachen niemals vergisst und am Ende von allen Zeiten die öffentlich wird dafür ehren. Es ist doch grossartig, so einen Herr haben wir. Ja, Jesus hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in den Synagogen in Nazareth auch gesagt, dass, also er hat dort zitiert, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Seine erste öffentliche Ansage war, er muss den Armen dienen. Und das ist etwas, was sich immer wieder wiederholt. Wir sehen das bei Jesus so stark. Er hat immer die Armen im Fokus. Und die kommen so viel vor in der Bibel, neben 10%. Und früher habe ich immer über das weggelesen, muss ich ehrlich sagen. Und denkt, ja, wenn es die Reichen betrifft, das bin ich ja nicht ein. Weil, was heisst reich für uns? Reich heisst, mehr zu haben als ich habe. Oder? Das tun wir doch meistens so definieren. Aber Jesus sind die Armen wirklich ein Anliegen. In dem Bibeltext heisst es ja, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt oder gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Wie viele von euch, ich mache gerne ein bisschen Umfragen, dass ihr wach bleibt, wie viele von euch glauben, dass damals der Heilige Geist, der zu Jesus geredet hat und ihn gesandt und gesalbt hat, dass das der gleiche Heilige Geist ist, wie der, der heute in uns wohnt und zu uns redet? Habt ihr mal Hände gesehen? Ja, das sind fast alle. Sehr gut. Jetzt, wenn der Heilige Geist trotzdem mal Jesus gesandt hat, die Armen, den Armen zu dienen, könnte es sein, einfach hypothetisch, dass der gleiche Heilige Geist die gleiche Botschaft auch für uns hat und den gleichen Auftrag auch für uns hat? Wer ist da neu verstanden? Ah, okay. Es gibt viele neue Paten heute, da freue ich mich drauf. Jawohl. Und wir sind ja eins mit Jesus. Wir werden täglich verwandelt in sein Bild, sagt die Bibel. Wir haben den Sinn Jesu. Wir haben seine DNA, seinen Charakter fließt, färbt auf uns ab. Und aus einem erlösten Charakter fließt automatisch eine Grosszügigkeit und eine Barmherzigkeit den Armen gegenüber. Und bei Compassion ist natürlich Barmherzigkeit eben ein grosses Thema. Schließlich heisst das ja so. Und das sehen wir immer wieder in so vielen Geschichten. Das war zum Beispiel die Geschichte von Jerosin in Äthiopien. 13-jährig und sie ist auf der Straße entführt worden. Sie sollte verheiratet werden mit einem Mann, der 3-mal so alt war wie sie. Man hat das herausgefunden, weil da irgendwie die Familie von Heiratsplänen geredet hat. Aber Jerosin hat man nicht gefunden. Sie war auf dem Weg in die Schule. Am nächsten Tag hat sie so ins Kinderzentrum gehen. Der Leiter vom Kinderzentrum, wo 350 Kinder zusammenkommen, hat gemerkt, dass das Mädchen fehlt. Das ist schon erstaunlich. Und was hat er gemacht? Er hat sofort Alarm geschlagen. Er hat Leute organisiert, um zu beten, dass Jerusalem wieder vorkommt, wieder freigelassen wird. Er hat die Polizei angerufen, die haben eine gross angelegte Fahndung gemacht, eine Suchmeldung und so weiter. Und er selber hat sich mit dem Grossvater von Jerusalem, wo sie nämlich bei ihm gewohnt hat, auf den Weg gemacht und hat selber alles abgeklappert, um zu suchen, wo ist die Jerusalem. Es ist dann ein bisschen Zeit ins Land gegangen und man hat sie noch nicht gefunden gehabt. Und der Grossvater hat dann langsam am Druck der anderen Dorfältesten so nachgegeben, um sein Einverständnis zu geben für die Kinderehe. Aber der Abdi, der Leiter vom Kinderzentrum, hat nicht aufgegeben. Was hat er gemacht? Er hat weitergesucht, hat alles mobilisiert. Und irgendwann läutet sein Telefon und er völlig überrascht, hey, das ist, hat abgenommen und gehört die Stimme von der Jerusalem. Sie hat sich bei all diesen Hochzeitsvorbereitungen irgendwo ein Telefon schnappen, sich verstecken und mit ihm telefonieren. Zusammen haben sie einen Fluchtplan schmieden und am nächsten Tag hat der Abdi sie dort abholen, wo sie vereinbart haben. Alles war wieder gut. Die Jerusalem hat aber eigentlich auch am Grossvater anrufen. Hat sie aber nicht. Sie hat auch der Polizei anrufen. Hat sie aber nicht. Sie hat am Abdi angerufen. Am Leiter vom Kinderzentrum dieser Gemeinde, die mit Compassion Partner gemeint ist. Warum hat sie das gemacht? Weil sie gewusst hat, der ist barmherzig. Das ist ein Christ. Der folgt Jesus nach. Der ist barmherzig und auf die Barmherzigkeit der Christen kannst du dich verlassen. Ich frage mich, ob man das auch über uns sagen könnte. Die Barmherzigkeit der Christen kannst du dich verlassen, hat sie gewusst. Wir sind ein Glied, ein Körper, ein Leib. Oder? Der Paulus sagt ja im 1. Korinther 12 so die Geschichte vom Leib und so, dass der Fuß nicht sagen kann, du gehörst nicht so zum Leib, zu der Hand und so. Ihr kennt die Geschichte dort, oder? Ich möchte euch das geschwind vordemonstrieren. Ich habe hier ein Schweizer Sackmesser, Victorinox, Schweizer Produkt. Und Schweizer Produkte sind ja bekanntlich gut und auch eben scharf. Ja, nein, nichts passiert. Kein Problem. Mach es wieder zu. Sicherheit first. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte mich hier geschnitten. Was wäre passiert? Mein linker Daumen wäre auf den linken Zeigefinger. Hat mir zugedrückt. Mein linker Arm wäre aufgegangen. Und ich hätte nicht einmal lüpfen müssen. Wäre auch von selber rauf. Blutdruck und so, ihr kennt das. Ich bin hier nicht so begabt mit solchen Sachen, aber das weiss ich. Und dann wäre ich, also jetzt mal angenommen, ich wäre daheim, in meinem Büro. Ich wüsste zwar nicht, wieso dass ich im Büro mit einem Sackmesser hantieren sollte, aber gut, jetzt mal angenommen, es wäre so. Ich würde, meine Beine würden sich strecken, mein Stuhl würde hinten fahren, der hat nämlich Rädli. Dann würde ich zu den Türen gehen, meine Hand immer noch da oben, mein Zeigefinger und Daumen immer noch zusammen, meine rechte Hand würde die Türen auftun. Und das ist komisch, weil die Türen geht so auf, die mache ich sonst immer links auf, aber die Hand ist ja beschäftigt, also mache ich sie rechts auf, ich gehe raus. Mein ganzer Körper kommt übrigens mit, der ganze Leib ist eine Einheit und macht da voll mit. Und draussen würde ich noch, alles koordiniert von diesen Synapsen da oben. Das ist genial, was da geht. Und draussen würde ich im Steghaus stehen, mein Mund würde aktiv werden, Schatzi, wo sind die Pflasterli? Meine Ohren würden aktiv werden, kein Schatzi, okay, selber denken, wo sind die Pflasterli? Ich würde Stegen abgehen und übrigens könnte nicht mein rechter Fuß sagen, hey, ich bleibe hier oben im Büro, dort ist so viel bequemer. Ich würde mal vorstellen, was passiert mit meinem ganzen Rest vom Körper. Nein, stell sich nicht vor. Dann gehe ich voll kontrolliert dort runter, oder? Meine Hand immer noch da oben. Meine rechte Hand würde in das Apothekerkästchen auftun und würde das Pfläschchen rausknübeln. Mein Hirn würde denken, ist jetzt das richtig oder das anders und so. Und dann würde ich da die ganze Operation machen, bis das Pfläschchen endlich da getroffen ist. Mann, die Riesenorganisation. Alles gesteuert von diesen Hirnströmen da oben, die vom Haupt ausgehen. Bild. Jesus ist das Haupt, wir sind der Leib. Soweit klar? Es ist doch interessant, bei einem gesunden Körper führen alle Muskeln und Glieder und Nerven und was es sonst alles noch ausgibt, Befehl vom Haupt ohne Widerrede aus. Und zwar sofort und absolut. Wie ist das im Leib Christi? Funktioniert es da auch so? Sind wir gesunde Glieder am Leib Christi? Wenn das Haupt etwas sagt, machen wir das? Oder denken wir eben, im Büro ist es angenehmer, ich bleibe lieber dort? Nun, Tatsache 1 ist, dass es in der Lokalgemeinde eigentlich normalerweise recht gut läuft, oder? Dass man einander hilft. Also, wenn irgendwie das Bethli krank ist, dann kommt Hanni und sagt, du Bethli, komm, ich koche heute für dich. Dann musst du nicht und dann kannst du dich ein bisschen ausruhen. Gibt es irgendwelche Bethlis und Hannis? Okay, gut. Vielleicht sollst du mal ein bisschen andere Namen finden, aber das funktioniert in der Lokalgemeinde recht gut. Aber das Problem ist, dass unser Nächste, wo die Bibel auch davon redet, eben nicht nur der Nächste ist, der in distanzmässig der Nächste ist, gerade um uns herum, sondern dass das auch der globale Nächste sein kann. Und es gibt auch Bethlis und Hannis, vielleicht heissen sie dort anders, in Burkina Faso, in Bolivien, in Burundi, in Bangladesch. Und die sind ebenso unsere Nächsten, unsere globalen Nächsten, die vielleicht auch Hilfe brauchen. Das Zweite ist eben, ich habe schon gesagt, wir gehören zu den Reichen. Das kann man jetzt diskutieren, wie man will oder nicht. Die mehr haben, weder ich, die sind reich. Ich bin selber reich, muss ich zugeben. Zwar aus folgendem Grund. Darf ich zugeben, übrigens nicht muss ich. Es ist ein Sagen. Es soll zum Sagen sein, zumindest. Aus folgendem Grund sage ich das. Ich mache wieder eine kurze Umfrage. Wie viele von euch haben etwas zu essen vorrätig daheim? Ah, bin ich so sensibel, da sind wir froh, weil wir sind nachher dann eingeladen. Das ist gut. Wie viele von euch haben an einem geschützten Ort können schlafen letzte Nacht? Ja, das sind also ziemlich alle. He? Wie viele von euch haben, und das ist jetzt gut, haben keinen Livestream mehr, sonst die daheim, die werden das vielleicht nicht so handhaben, Kleider am Leib, das sehe ich, das haben alle, gut, bin ich froh. Jawohl. Also wenn ihr diese drei Fragen könnt mit Ja beantworten, dann sind ihr reicher als die drei Viertel der Weltbevölkerung. Das sind mehr. Schließen wir das selber mit ein. Und wenn wir ein Jahreseinkommen von über 28'000 haben, im Jahr, dann gehören wir laut der Rich List zum reichsten 1% der Weltbevölkerung. Das ist jetzt einfach Statistik, da kann ich nichts ändern dran. Wir sind reich. Nach jeder Art von Definition. Aber Reichtum, es ist ein Sagen, es soll es zum Sagen sein, wir dürfen daran Freude haben, wir dürfen dankbar sein. Aber Reichtum bringt auch Verantwortung mit sich. Wir sehen, dass es im Alten Testament ist. Oder? Die haben es übrigens ganz gut gehabt dort. Die haben irgendwie 10% müssen abgeben und 90% haben sie für sich behalten. Hey, genial! Grosszügig, oder, von Gott. Im Neuen Testament muss man es ein bisschen anders aufgleisen. Oder? Ich meine, die von euch, die Christen sind, ich nehme jetzt mal an alle, Jesus nachfolgen, ihr habt einmal euch ein Leben Jesus gegeben. Was heisst das? Das heisst, ich gebe meine Zeit Jesus, ich gebe meine Beziehungen Jesus, ich gebe mein ganzes Hab und Gut Jesus, ich gebe meine beruflichen Aussichten, einfach alles, was ich habe, psychisch, physisch, gebe ich Jesus und letztendlich auch das hier. Und nicht nur das, was da drin ist, sondern auch Bankkonto. Die gehört auch Jesus. Eigentlich, oder? Und sonst, wenn du das Jesus vorenthalten hast, dann hast du noch nicht ganz dein Leben Jesus gegeben. Das ist vielleicht mal ein Gedanke wert, zum Weiterdenken. Alles, was wir haben, gehört Gott. Natürlich sollen wir auch für uns selber sorgen. Aber wir sollen auch gute Verwalter sein und Schätze im Himmel sammeln. Die Frage ist also nicht, wie viel das du schon gibst, sondern die Frage ist, wie viel das du zurückbehaltest von dem, was eigentlich Gott gehört und du quasi die Erwartung auf der Leute setzt das richtig ein. Das predige ich auch immer wieder mir selber. Gehe ich richtig um mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Da haben wir hier zum Beispiel die 6-jährigen Zwillinge in Uganda. Die waren schwerst unterernährt und Die haben manchmal tagelang nichts zu essen gehabt, dann haben sie Blätter von den Bäumen gegessen, um ihren Verdauungstrakt in Gang zu behalten. Und Compassion hat davon gehört, die Jungs sind ins Patenschaftsprogramm aufgenommen worden. Aber Compassion geht immer schauen, zuerst, wie sieht es daheim aus? Erfüllen die wirklich Kriterien von extremer Armut? Und dann im Laufe dieser Zeit, von den Fragen, die sie diesen Frauen noch gestellt haben, dieser Mutter, haben sie gesagt, was würdest du sagen oder was würdest du Jesus fragen, wenn er jetzt leibhaftig wird vor dir stehen? Und die Frau hat nicht lange überlegt, sondern hat gesagt, ich würde Jesus fragen, gefällt dir die Art und Weise, wie ich dir nachfolge? Sie würde nicht fragen, warum haben meine Kinder nichts zu essen? Warum sind wir am Verhungern? Warum haben es andere so gut und mir so schlecht? Sondern, gefällt dir die Art und Weise, wie ich dir nachfolge? Da muss ich sagen, kann man etwas lernen davon? Und ich stelle mir immer wieder auch die gleiche Frage. Gott hat mich gesegnet. Gott hat uns gesegnet. Gott hat euch gesegnet. Was tun wir damit? Jeder Segen ist mit einer Verantwortung verbunden. Warum meint ihr, warum hat, hat Gott die Schweiz so gesegnet? Weil wir so toll sind. Weil wir so geschaffige sind, fleissige. Nein, wegen der Präambel in der Bundesverfassung. Aber sonst noch ein Grund.
Reine Gnade.
Gnade, okay, jetzt habe ich es gehört. Reine Gnade, das ist nur Gnade. Und das ist absolut richtig. Es ist nicht verdient. Es gibt andere Leute, andere auf der Welt, die viel, viel mehr arbeiten als wir. Und es nie so weit gebracht haben wie die Schweiz. Aber vielleicht ist die Frage nicht nur warum, sondern wozu. Ich bin überzeugt, Gott hat genug geschaffen, und das ist auch eine Realität, um den ganzen Erdbau versorgen mit Nahrung. Aber es ist das Problem der Verteilung. Und ein grosser Teil hockt einfach hier in der Schweiz. Jetzt nicht nur an Essen, sondern auch an Finanzen. Und da haben wir eine gewisse Verantwortung, dass wir auch teilen. Alle reichen Länder, dass sie mit den Armen teilen, dass es den Armen wieder besser geht, dann geht es der ganzen Welt besser. Und das funktioniert einfach nicht. Aber da haben wir eine Verantwortung. Und wir können einen guten Schritt in das rein tun, indem wir zum Beispiel eine Patenschaft übernehmen und das Kind direkt dort am Ort, wo es ist, aus der Armut heraus befreien. Du kannst den Segen nur behalten, wenn du ihn weitergibst. Das ist eine alte christliche Wahrheit. Vor 3 Jahren habe ich die Dominikanische Republik mal besucht. Und dort sind wir eingeladen worden ins Büro vom CEO, also vom obersten Chef von der gesamten Telekom vom ganzen Land. Und das war gewaltig. Also sind wir da reingekommen, Stegen auf und schön geschmückt und alles. Und dachte, wow, was will denn der von uns? Was erwartet uns da? Sind wir in das Büro reingesetzt worden, da Sofas und so. Und dann kommt er und grinset und sagt, es ist so schön, dass ihr da seid. Wisst ihr was? Ich bin selber mal in Armut gewesen. Ich bin selber in einem Slum aufgewachsen. Und dann kam Compassion und ich bin ein Patenkind geworden. Und die haben mir eine PC-Schulung ermöglicht. Und nachher haben sie mir eine Ausbildung ermöglicht. Und der Pate hat immer für mich gebetet, hat mich immer ermutigt. Und heute bin ich da, dass ich der Leiter bin von der gesamten Telekom vom ganzen Land. Warum? Weil eine Person irgendeinisch in irgendeiner Gemeinde so ein Dossier gesehen hat, wo sein Name drauf gestanden ist. Und genau das Dossier genommen hat und seinen eigenen Namen darunter gesetzt hat. Dieser Mann wollte weitergeben, was er bekommen hat. Er hat jetzt das ermöglicht, dass jedes Compassion-Patenkind in der Dominikanischen Republik auf eine PC-Schulung machen kann. Könnt ihr euch vorstellen, was die für einen Vorsprung haben den anderen gegenüber? Die werden Chancen haben, einen Job zu haben. Die werden aus der Armut rauskommen. Genial! Er hat das Prinzip begriffen, ich bin gesegnet worden, ich gebe es weiter. Ich möchte das eigentlich selber auch begreifen, für mich. Und darum lade ich ein, auch Patenschaften zu machen. Wir haben, jetzt muss ich noch geschwind etwas anderes erzählen. Wer gibt mir noch 1 Minute? 12, 14, okay, das reicht. Viertelstunde, ja gut. Nein. Eben mit dieser Sache, oder mit dem Geld, ist immer ein bisschen eine Sache. Meine Frau und ich wollten eigentlich mal sparen. Also wir haben 10 Jahre gespart für ein Sabbatical. Wir haben gefunden, hey, wir wollen mal auf Amerika. Einfach mal weg, 3 Monate. Das kostet natürlich, und daheim laufen die Kosten auch weiter, dann kommt nichts rein. Also, da haben wir drauf sparen. Und wir haben damals 6, 7 Patenkinder gehabt oder was. Und wir haben auch 2 Kinder oder Schwiegerkinder, die im christlichen Dienst sind, im vollzeitlichen. Wir haben eine christliche Buchhandlung, wir haben arme Leute um uns herum, Sozialhilfeempfänger, die wir manchmal auch etwas geben. Wir geben hier und dort und überall. Und irgendwie haben wir das Gefühl, also, jetzt müssen wir langsam ein bisschen bremsen mit unserer Grosszügigkeit. Sonst schaffen wir das nie, mit dem Traum in Sabbatical zu gehen. Und dann habe ich das Kinderdossier, das ihr dahinter dann seht, parat gemacht für den nächsten Gottesdienst. Und dort war das da dabei gewesen. Und als ich das gesehen habe, ja, Homeoffice, wie ihr ja wisst. Und habe ich das gesehen und gesagt, Schatz, du musst schnell schauen. Und dann ist sie gekommen, hat bei mir in den Bildschirm geschaut und hat das Kind gesehen. Und hat gesagt, ja, ist das süß, ja, das ist das Herzige aus Kenia. Ja, und wie heisst es? Was? Sheila Daniel. Sie heisst Sheila, ich heiße Daniel. Herr, eigentlich hätten wir wollen sparen. Und Gott sagt so deutlich, dass man es nicht deutlicher kann sagen, okay, wir haben ein weiteres Patenkind. Manchmal ist Gottes Stimme einfach so penetrant, oder? Aber wir haben reagiert und wir haben gefolgt. Und wisst ihr was? Wir haben das beste Sabbatical können haben, das wir uns je erträumt haben. Das war geniös. Das war der Hammer. Und wir sind 3 Tage zurückgekommen vor dem ersten Lockdown. Das war so geplant. Gottes Plan. Also mit anderen Worten, wir haben gesagt, okay, wir wollen sparen. Gott hat gesagt, nein, wir investieren hier. Und wir haben gesagt, alles, wir investieren hier, wir sind folgsam, okay. Und Gott hat uns gesegnet dafür. Und das ist Gottes Versprechen auch im Alten Testament. Oder? Bei diesen 10%. Wenn ihr das gebt, dann werde ich doch mein Segen ausschütten, werde die Himmelsschleusen über euch öffnen und euch segnen. Hey, das Versprechen müssen wir mal ausprobieren, finde ich. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet. Jetzt bitte ich mal geschwind meine Frau, meine tolle, besteste Frau, vorzukommen und etwas über Briefe zu sagen. Weil man kann diesen Kindern auch schreiben und man kann sogar ein Mikrofon benutzen, wenn man eins hat. Da. Tut das? Ah, das tut gut.
Danke. Eben ja, etwas über Briefe. Vor 2-3 Jahren ist auch ein ehemaliges Patenkind aus... Wo war sie her? Bangladesch? Bei uns.
Philippinen.
Philippinen. Und dann hat sie uns erzählt, sie ist aufgewachsen in einer Grossfamilie, Onkel, Tante, Cousin, alles, was da dazugehört, in einem kleinen Raum, in einer kleinen Hütte. Sie ist auch von ihren Onkels missbraucht worden, sie ist geschlagen worden und alle haben ihr immer gesagt, du bist hässlich. Du bist ein wüstes Kind. Es ist nichts Schönes an dir. Und aus dir wird nichts anderes, als eine Prostituierte werden. Compassion hat dann das Mädchen gefunden, sie ist ins Zentrum gekommen, sie hat einen Paten gekriegt.
Ja.
Und im ersten Brief hat die Patin ihr geschrieben, du bist wunderschön. Gott hat dich wunderschön gemacht. Und dieser Satz ist ihr tief rein und hat alles gekehrt. Dass sie hat angefangen zu glauben, Gott hat keinen Fehler gemacht, wo er sie kreiert hat. Er hat sie wunderschön gemacht. Und darum möchte ich euch wirklich ermutigen, wenn ihr ein Patenkind nehmt und schreibt. Schreibt den Mädchen, dass sie schön sind. Die hören das nicht, so wie unsere Kinder das hören. Und schreibt den Buben, dass sie toll sind. Also ihr müsst da nicht gendermäßig unterwegs sein, sondern den Buben wirklich sagen, hey, du bist toll, du bist stark, du bist super, aus dir wird etwas. Ich glaube an dich. Und den Mädchen wirklich auch ihren Wert zurückgeben, wo sie nicht hin. Und das könnt ihr in jedem Brief schreiben. Und so toll ist, gewisse Patenkinder von uns sind schon grösser. Und noch ein paar kleine. Und bei den grösseren steht jedes Mal ich und meine Familie betet jeden Tag für euch. Also wenn ihr gerne möchtet, dass jemand jeden Tag für euch betet, nennt das Patenkind. Und das ist wirklich einfach, da möchte ich euch ermutigen, ihr müsst nicht jeden Monat schreiben. Wir haben jetzt so gesehen, da sind 2 hin und 3 retour. Aber so die Idee wäre schon etwa so 2-mal im Jahr, dass man schreibt. Während der Pandemie war es natürlich schwieriger, wenn die Zentren zu sind, das war nicht Briefe das Hauptding, sondern dass die genug zu essen haben.
Muss ich etwas sagen?
Nein, ich glaube, es ist gut.
Okay, muss nichts mehr sagen. Einmal etwas möchte ich noch ergänzen von meinem Schatz. Selbstverständlich dürfen wir uns ein neues Auto kaufen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja super, kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Mal, wir dürfen das Segen auch brauchen. Wir dürfen auch in die Ferien gehen. Also, wenn es halt so geht. Also es ist nicht das, wo Gott sagt, nee, komm, also, das geht gar nicht. Er mag es uns gönnen, er hat uns das Geld auch gegeben, damit wir uns daran freuen können. Aber nicht, dass wir uns daran kleben können.
Genau.
Wir dürfen das Geld beherrschen, aber das Geld nicht uns.
Genau, wir sind ja auch zu Amerika und es war genial. Dankeschön, mein Schatz. Ja, man kann so eine Patenschaft auf einem ganz normalen Weg machen. Da hinten das Dossier, ihr könnt dort so eine Zettel nehmen und ausfüllen. Und wir abgeben, uns abgeben. Oder ihr könnt selbstverständlich auch ganz Corona-konform das daheim aus, vom PC aus machen. Compassion-Webseiten auftun, compassion.ch, werde Pate anklicken und dann die folgenden Schritte durchgehen. Das ist auch möglich. Und ich möchte euch noch etwas ganz Spezielles sagen, wo wir für Kinder und junge Leute haben, die noch kein eigenes Einkommen haben, die aber sagen, ich möchte gerne ein Patenkind unterstützen. Ihr dürft das, ohne dass ihr etwas dafür zahlen müsst. Und zwar geht das folgendermaßen: Wir haben irgendwelche Firmen, die sagen, hier habt ihr mal irgendwie 10'000 Franken, macht etwas Schlaues damit. Und wir sagen Danke, aber wir möchten eigentlich gerne Patenschaften, dass wir das für die Kinder einsetzen können. Das Geld sitzt bei uns auf dem Konto und das sollte gebraucht werden. Sonst verfällt es den Zweck. Und darum haben wir auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja, ich möchte gerne eine Patenschaft, aber ich mag das finanziell einfach nicht tragen. Und vor allem junge und solche junge Einkommen, wo wir dann sagen, okay, du darfst so eine Patenschaft haben. Jemand anderes zahlt für das und du verpflichtest dich zum Schreiben und zum Betten. Und du wirst nie einen Einzahlungsschein sehen. Aber dein Herz wird aufgehen, weil du etwas missionarisch kannst tun. Also das ist einfach noch ein anderes Angebot für... Ihr wisst, wie das geht. Jawohl. Gut, wir sehen jetzt noch ein kleines Filmchen zum Abschluss. Und mit dem möchte ich dann eigentlich zum Ende kommen. Einfach noch mit dem Aufruf, lasst uns gesunde und reife, funktionierende Glieder am Leib Christi sein. Lasst uns barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Lasst uns sein Werk tun, bis er wiederkommt. Und er kommt. Jawohl, jetzt sehen wir noch das Klippli und dann schliessen wir ab mit Gebet.
Beso a tres, astibila. Jang a tres, mama. Sa lega pikiran sa bang, cium sam ana, astibila sa sa. Beso cium sam dia sa bang, sa tida tres sa skar, sa aman aman sa skar.
Teman dapat sponsor, saya sakit hati karena tidak dapat sponsor.
Saya mama berdoa juga, tapi saya tidak pernah dapat tumbuh anak, tidak mampu. Nanti Tuhan yang mengatur, saya bilang gitu sama dia.
3-4 bulan ke depan, bahwa anak-anak ini akan memiliki sponsor melalui tangan-tangan Tuhan untuk menjamah hati para yang punya, yang bisa peduli kepada anak.
Tuhan akan memberikan yang terbaik buat keluarga ini. Ada sukacita, Asti, keluarganya Asti mendapat sponsor dan ini surat dari sponsor yang buat Asti.
Banyak bawa anak saya baik saya kasih masuk PTA.
Terima kasih semua.
Terima kasih.
pasti. Nama ku Rini. Senang menjadi sponsormu.
Yang bisa memberikan sponsor kepada anak sebagai anak dan bapak. Dan saya berterima kasih kepada Compassion sebagai jembatan yang dapat menghubungkan yang ada di seberang bisa menjadi satu. Itu kebanggaan saya dan saya merasa senang sekali.
Jesus, ich danke dir für Asti, ich danke dir für Gianni, für Jerosin, für den Leiter der Telekom in der Dominikanischen Republik, für die zwei Buben in Uganda. Ich danke dir für Sheila, Daniel, für die anderen Patenkinder. Ich danke dir, Herr, für die wunderbare Arbeit, die du möglich machst. Ich danke dir, dass du dran bist, Menschen aus der extremen Armut herauszuretten, Kinder und ihre ganze Familie. Dass die Menschen zum Glauben kommen, dass ihr Leben wertvoll werden kann, dass sie anfangen können, an sich selber glauben, weil sie an dich anfangen zu glauben. Ich danke dir für die Auswirkungen, die Arbeit weltweit hat. Und ich danke dir auch für die zwei Patenschaften von dieser Gemeinde. Ich danke dir, dass du unsere Herzen bewegst heute Morgen. Dass wir auch reagieren können, gemäss dem, was du uns sagst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, und da schließe ich uns selber mit ein, dass wir richtig mit dem umgehen, was du uns anvertraut hast. Ich danke dir, dass wir das geniessen dürfen. Und ich danke dir, dass wir auch genug haben, dass wir auch weitergeben können. Und ich danke dir für den Segen, der das bringt für uns selber und für andere und für dein Reich, wenn wir unsere Herzen auftun für dich. Ich danke dir für die Gemeinde und dass du die Gemeinde segnest. Ich danke dir, dass du den Raphael wieder gesund machst. Danke, dass du dieser Gemeinde einfach dein Licht, deine Freude, dein Shalom, dein Segen, dein Frieden gibst über allem anderen, was sie immer beschäftigt, Herr. Sie sollen deine Kraft erfahren, deine Liebe, deine Gnade, deine Herrlichkeit und wachsen und gedeihen, so wie du es vorgesehen hast. Ich danke dir, dass ich die Gemeinde darf segnen in deinem Namen. Im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.